A Hoon's Journey – Meine Reise mit dem Krebs. Der Podcast von Anke Udelhofen.
Öffne dein Herz, lass die Welt dich berühren. Du gehst durch den Schmerz, deinen Schmerz.
Alaaf und herzlich willkommen bei unserem Podcast heute am Rosenmontag.
Hello, Alaaf. Genau, Alaaf. Wir Rheinländer müssen Alaaf sagen.
Ich wollte es gerade sagen. Hier stellten sich schon die Nackenhaare bei dem ersten bösen Wort.
Hier in Baden-Württemberg bin ich ein bisschen raus aus dem rheinischen Karneval. Aber mal gucken, vielleicht bin ich irgendwann mal auch wieder in der Gegend. Dann wird wieder gefeiert. Man muss auch schon dann da sein.
Ja, also ganz ehrlich, so richtig Karnevalsjeck bin ich ja sowieso nicht. Aber das weckt schon irgendwie so ein bisschen die Verteidigungslinie in mir. Es fing alles damit an, als ich das erste Mal von zu Hause auszog und erlebte das erste Mal Karneval. Ich glaube, sie nennen es sogar Karneval am Niederrhein und riefen irgendwas auf dem Zug, das klang wie Hyper Hyper. Ich dachte so, nee, das kann nicht sein. Und dann stellte sich raus, dass sie Hal Paul sagen. Also irgendwie halte den Pfahl.
Ach du Gott.
Keine Ahnung, habe ich nicht weiter recherchiert. War der enttäuschendste Karnevalsumzug, den ich je gesehen habe. Und ab da habe ich dann eine ganze Weile keinen mehr gesehen.
Ja, ich war, also als Kind und so, da haben wir uns schon auch in der Schule, ne, immer verkleidet, wirst du Cowboy oder wirst du sonst was. Und als ich dann aber ins Schwabenländle kam, ne, nach Stuttgart, da war ich zuerst, da wurde ich dann auch als rasende Reporterin auf die Straße geschickt und natürlich gerne auch zu Karneval, das heißt hier Fasnet. Ach so, okay. Und dann durfte ich dann zu irgendeinem Umzug oder ans Rathaus und da werde ich nie vergessen, da gab es nicht so richtig wie so im Kölner Karneval oder in Bonn oder auch in Rheinbach sogar beim Umzug. Da wurden ja immer Pralinenschachteln geschmissen, da gab es reichlich, da gab es Strüsschen, ne, Blümchen, hier irgendwas. Aber nicht so in Stuttgart. Da gab es so wirklich einzelne Kamelle. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht alles sein.
Einzelne?
Und dann, ja, da wurden einzelne Bonbons verteilt.
Okay.
Wirklich nur, okay, nur so eins. Und dann liefen da so ein paar verkleidete Hexen rum und die haben dich im Gesicht schwarz angemalt. Und ich so, aha, das ist ja nicht so ergiebig, sage ich mal, ne, wenn man dabei ist. War aber interessant. Ist eine ganz andere Art hier.
Ist das nur Karneval, das mit diesen geizigen Schwaben oder was?
Das war auch mein erster Gedanke. Ja, das ist ja mehr so Richtung alemannische Fasnet. Das ist dann so, schon so Richtung Schweiz. Da wird der Winter ausgetrieben. In Bad Cannstatt, wo ich gewohnt habe, da haben die dann ganz tolle Masken und Verkleidungen. Das Hess wird es genannt. Das Kostüm ist es. Und ja, es ist eine andere Art. Aber im Rheinland, da wird noch richtig gefeiert. Aber du bist kein Karnevalsjäger.
Ich war als Kind natürlich auch großer Karnevalsfan. Was aber vor allen Dingen daran lag, dass ich von, wenn nicht sogar Freitag, auf jeden Fall ab spätestens Karnevalssamstag, zu jedem Karnevalsumzug ging, der erreichbar war. Das war auch durchgetaktet, wann welcher. Und zum krönenden Abschluss kam ja dann immer dienstags der Veilchendienstagzug in Rheinbach selbst. Und ich ging immer mit großen Taschen und habe mir dann die Züge angeguckt, gerne auch mehrfach, ne? Ich hatte dann nachher, als ich ein bisschen größer war, so meine Stellen, wo ich mich hinstellte, natürlich immer kostümiert und kam dann mit vollen Taschen nach Hause, die zu Hause in so eine Wäschewanne gekippt wurden. Und nachher aussortiert, die Bonbons zum Beispiel hat meine Mutter eingefroren, die nahmen wir dann den Sommer über mit auf Fahrradtouren.
Eingefroren?
Ja.
Eingefrorene Kamelle?
Ja.
Das habe ich ja noch
also
nie gehört.
Bei den harten Bonbons macht man das, also braucht das ja auch gar nicht. Aber denk mal, als wir Kinder waren, da gab es ja noch richtige Softkaramellen. Da gab es ja noch wirklich diese Plombenzieher.
Und ja, da holte man sich an Karneval nämlich immer den nächsten Zahnarztbesuch. Ne?
Ja, gerne schon mal. Oder auch ein bisschen später waren es dann diese komischen, harten Kokosbollen und die schrecklichen Popcorn-Tüten, die bei uns niemand mochte.
Ja, war nicht alles schön an Karneval.
Ja, das stimmt. Aber ich hab dann gesammelt und die ganze Familie hat sich drüber gefreut. Das wurde dann auch in der Familie verteilt. Und das war so mein Karneval. Das, was ich aber am meisten geliebt habe und was von mich gar nicht abhängig war von diesen paar Tagen im Spätwinter, war das Verkleiden. Also wir hatten einen großen, flachen Karton. Das war unsere Karnevalskiste. Und da waren so spannende Sachen drin, wie ein Kleid aus den 60ern von meiner Mutter. Sie hatte wohl mal als Bardame gearbeitet, so hinterm Tresen. und trug dann ein für ihren Chef viel zu züchtiges, hochgeschlossenes, ärmelloses, cremefarbenes Kleid mit goldenen, irgendwie sieht aus wie Blattgold, also es hat so eine raue Oberfläche mit goldenen Ahornblättern drauf.
Och, schön.
Und das habe ich geliebt und das passte mir halt als Teenager ziemlich gut und auch noch relativ lange. Hab's dann, irgendwann habe ich es zwischendurch, habe ich es mal enger genäht gehabt. Oder der Tanzstundenrock meiner Mutter aus den 50er Jahren war da drin.
Ja, ich glaube, so eine Karnevalskiste haben wir auch noch auf dem Speicher.
Die muss man haben als Rheinländer.
Ja, ja, richtig alter Holzkoffer, wenn ich mich richtig erinnere. Und da drin dann auch, also ich wollte ja auch grundsätzlich, ich glaube so zwischen 5 und 12 wollte ich eigentlich immer nur Prinzessin werden. So ein rosafarbenes Polyesterkleid ist dann noch drin mit einer hellblauen Perlenkette, das werde ich nicht vergessen. Okay. Und um die Krone zu besorgen, das war immer ein Drama. Irgendwann war die Krone weg und bei meiner Tante in Schladern an der Sieg gab es dann irgendwo beim, ich glaube in der Apotheke oder in ganz komischen Orten gab es dann eine neue Krone für mich. Ich hoffe, die habe ich noch irgendwo. Eine Krone braucht doch jede Frau.
Auf jeden Fall. Krone richten, aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Du verkleidest dich ja heute auch noch gerne.
Ja.
Oder du kostümierst dich, besser gesagt. Ne?
Für mich sind das alles begriffliche Feinheiten. Ich bin da nicht so streng. Also es gibt gerade im Steampunk-Bereich, in dem ich ja auch aktiv mit unterwegs bin, zumindest war ich das letztes Jahr noch und ich weiß nicht, ob ich es heute noch, also dieses Jahr noch schaffe. Das wird halt nicht als Verkleidung bezeichnet und gerade in diesem Steampunk-Sektor wird Kostüm auch häufig als Karnevalskostüm missverstanden. Oder also, dass man Kostüm sagt, ich finde Kostüm völlig relevant, weil wenn ich im Theater auf der Bühne stehe oder wenn ich einen Film drehe oder sowas, dann ist das ja auch eine Art Kostüm. Viele sprechen auch beim Steampunk von Gewandung, was ich bisher nur kannte aus dem Mittelalterbereich, also mehr im Reenactment. Da tausche ich halt meine Alltagskleidung gegen die Gewandung der entsprechenden Zeitenstellung. Auch das habe ich dann später durch Stefan zumindest teilweise mit angefangen.
Und dann bist du da so richtig drin in der Zeit dadurch.
Beim Reenactment geht es um was anderes als um diese Sachen, die wir jetzt spielen, wie Krimi-Dinner oder mal eine Motto-Party oder so. Beim Reenactment geht es halt wirklich darum, darzustellen, wie es laut archäologischen Funden in der entsprechenden Zeit war. Das heißt, je weiter man in der Zeit zurückgeht, umso schwieriger wird es, auch eine wirklich authentische Darstellung zu machen. Ich bin da nie so tief eingedrungen und war nur sehr dankbar über all das, was ich gelernt habe. An allererster Stelle erstmal, dass Geschichte überhaupt nicht langweilig sein muss, wie so mein Mitgenommenes aus der Schule war. Geschichte ist einfach nur Jahreszahlen und
Nein, das muss nicht sein.
Genau, das habe ich durch Stefan vor allen Dingen festgestellt, wie spannend das ist, was mich eh immer schon am meisten interessiert hat, nämlich die Alltagsgeschichte. Also, was haben die Menschen gegessen? Wie haben sie gelebt? Worin haben sie gekocht? Wo haben sie geschlafen? Und was für Klamotten haben sie getragen dabei? Und nicht die hohen Herrschaften, die auf zeitgenössischer Kunst abgebildet sind, sondern deren Markt, deren Kutscher, also die Leute, die heute die aus dem Umfeld kommen, in dem ich mich halt heute auch zugehörig fühle, also eher diese Arbeiterklasse, sowas in der Form. Und Stefan hat ganz lange Reenactment auf Museumsniveau gemacht aus der Wikingerzeit. Deswegen ist es unglaublich lustig, mit ihm aktuelle Wikingerfilme zu gucken.
Das stimmt nicht.
Genau, also es fängt schon, also das Filmposter reicht. Und dann weiß ich schon, ist es lustig, mit ihm das zu gucken oder wollen wir das alle nicht? Und da seine beiden jüngeren Kinder auch auf den Mittelaltermärkten groß geworden sind, die ganze Familie hat dort gelagert und hatte auch einen recht guten Ruf, weil die in ihrem Lager eben auch gelebt haben. Also alle schlafen da, die auf dem Mittelaltermarkt lagern. Aber Stefan hat immer über dem Feuer gekocht. Dann haben die damals noch irgendwie Fische geräuchert und Hähnchen überm Grill gemacht. Er hat Essen zubereitet mit Lebensmitteln, die es halt zu der Zeit schon gab. Seine damalige Frau hat Brettchenweben, glaube ich, gemacht. Und die Kinder waren echte Knirpse. Die sind da barfuß oder in Holz schon rumgelaufen und haben da zum Teil, also ich glaube, der Falco hat da laufen gelernt auf dem Mittelaltermarkt. Und dadurch habe ich festgestellt, das ist sehr spannend. Und so kam Stefan, als wir uns kennenlernten, zu mir. Und ich wollte so gern auf so einen Mittelaltermarkt. Also Mittelaltermarkt heißt ja eigentlich Fressbuden mit Sachen, die gab es dann. Also Mittelaltermarkt hat nicht viel mit Mittelalter zu tun, sagen wir es so. Und Stefan sagte, nee, da kann ich nicht hingehen. Also entweder in normalen Klamotten, aber nicht in diesem Fantasy-Outfit, was du da liegen hast. Endete dann damit, dass er mir ein Outfit gemacht hat. Also ein schlichtes Unterkleid und ein schlichtes Überkleid. Und ich dann was hatte, wo er dann gesagt hat, ja, damit können wir gehen. Und bei ihm fängt vieles direkt mit den Schuhen an, weil die Schuhe sind wichtig und häufig recht gut belegt, weil man Leder, ne, das geht nicht so schnell kaputt. Und das war sehr spannend, das fand ich sehr aufregend. Das Gleiche haben wir dann noch angefangen fürs 18. Jahrhundert. 1759, glaube ich, hat er ausgesucht. Und da haben wir auch nach Originalquellen uns Kleidung genäht. Ich habe meine sogar fast fertig und die habe ich alles komplett von Hand genäht. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und das war total schön. Also das ist ein Unterkleid, das ist ein Unterrock, das ist ein sogenannter Weiberspeck. Das ist so eine Rolle, die kommt hinten auf, die wird auf die Hüfte gebunden, damit man da mehr hat.
Das war toll damals.
Also diese Silhouette, ich habe Zeit meines Lebens leide ich darunter, dass ich keinen Hintern in der Hose habe. Hm. Und in den Zeiten kann ich mir dann einen dahin fuschen. Ja, dann Wollüberrock und ein Oberteil noch. Und das hat mich dem Ganzen sehr nahe gebracht. Das fand ich toll.
Dieses Verkleiden oder Kostümieren, jetzt nach deiner Krebsdiagnose, wenn du dann auf so Steampunk-Events gehst oder ja, dich zum Krimi-Dinner schick machst, das ist ja auf der einen Seite auch anstrengend, einfach körperlich. Aber was gibt es dir? Ist das so ein bisschen auch dann in eine andere Welt entfliehen schon mal, dass man sagt, komm, für einen Tag, für 3 Tage, für 2 Stunden bin ich jetzt einfach mal nicht mehr Anke, die Krebs hat, sondern ich bin jetzt, ich weiß nicht wer, in den 20er Jahren.
Ich glaube, ich bin immer ein bisschen ich selbst. Ich bin in der Hinsicht wohl ein schlechter Rollenspieler. Ich kann auch Rollen spielen, also Personen darstellen, die mir nicht entsprechen. Also es fällt mir relativ leicht. Also ich würde schrecklich gerne mal so eine total abgedrehte 20er-Jahre-Diva spielen. Das könnte ich, bin ich aber definitiv nicht. Wahrscheinlich würde ich dann immer noch diese abgedrehte, exaltierte und arrogante Diva mit einem kleinen Anke-Twist spielen. Es bleibt immer ein Stückchen da. Ich habe mal einen hyperrealistischen Arzt im Pen und Paper, also im ohne Verkleiden Rollenspiel spielen sollen. Das ist total in die Hose gegangen, kann ich nicht. Ich bin dafür zu emotional, ich bin dafür zu offen hinsichtlich Glaubensdingen, also jetzt an Dinge, an was ich glaube. Also zum Beispiel, wenn ich Magie sehe, so eine Magic Show, dann suchen meine Kerle hier immer, wo ist der Trick, wie macht das? Ne? Ah, jetzt habe ich gesehen, da ist die Karte verschwunden. Und ich lasse mich einfach nur bezaubern und denke so, wow, Magie. Da kann man nichts darstellen, was hyperrealistisch ist. Aber so richtig in fremde Welten, also dass ich jetzt sage, ich bin jetzt jemand völlig anderes, das ist es nicht. Es ist aber schön, einfach eine andere Rolle zu übernehmen. Also ich weiß immer noch, ich bin ich habe Krebs, es ist jetzt... Du musst mit deinen Kräften haushalten zum Beispiel. So war das auf dem 20er-Jahre-Lab letztes Jahr im Sommer. Das war wunderschön. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. War ein Zimmermädchen im Hotel, die stellvertretende Hoteldirektorin war ich. Moment, ich war die Concierge. Das Zimmermädchen war ich bei einer anderen Veranstaltung. Und die Concierge hatte irgendwie so erst so gar nicht richtig, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Und dann habe ich mir mein Spiel selber gemacht. Also ich habe dann Informationen weitergegeben und Dinge aufgemacht. Und das hat mir so wahnsinnig, also es hat mich einfach in dem Moment gefesselt. Das ist wie ein gutes Buch lesen und richtig reinsteigen können. Es ist, als könnte ich in meinen Roman da eine Tür nicht nur im Kopf aufmachen, sondern eine richtig physische Tür und durchtreten und dann mitspielen.
Hast du den Wunsch in dir, wenn es ginge, dass du sagst, so, ich schlüpfe jetzt raus aus meinem Körper, der Krebs hat, und ich schlüpfe in eine andere Welt, in eine andere Zeit, in einen anderen Körper, so ganz.
Wow.
Eigentlich eine komische Frage, weil man die ja sowieso nicht umsetzen kann.
Das ist halt eben so dieser kleine Wissenschaftler, der ja irgendwie doch auch in meinem Kopf wohnt. Da kann ich dann natürlich viel fantasieren. Ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich antworte, dann heißt es, nein, das möchte ich nicht. Oder es kommen alle mit von meinen Lieben, die mitkommen wollen. Die Vorstellung, ich kann das und ich bin dann, ich gehe dann weg, das ist dann so wie Sterben. Und das steht ja sowieso auf dem Programm. Und solange ich halt noch ein Bewusstsein habe, dass ich das ausdenken kann, dass ich diese Welt anmalen kann oder schaffen kann, wie es will, kann ich mir das ja jetzt auch so vorstellen. Ne? Also irgendwo vor mir liegt diese Tür, dieser Ausstieg, und dann gehe ich und dann lasse ich aber alles hinter mir zurück.
Also du würdest den Krebs niemals gegen deine Freunde eintauschen, dass du sagst, so, nur mal theoretisch angenommen, einen Pakt kann ich schließen, ich gebe meinen Krebs ab, ich bin krebsfrei, ich lebe weiter, aber ich bin woanders und ich bin wer anders.
Ich glaube, das könnte ich nicht. Also natürlich, wenn jetzt wirklich hier jemand vor mir stünde, so auf der Devil's Crossing, und mir die Hand hinhält und sagt, mach mal das, und ich garantiere dir, du hast noch mindestens 20, 30 gute Jahre vor dir. Ich bin ein sehr spontaner Entscheider. Aber so mit Nachdenken und jetzt Stefan zurücklassen, meine engsten Freunde zurücklassen und nicht nur die, sondern auch so dieses Netz zurücklassen, es sind Menschen da, die wissen, wer ich bin. Also denen muss ich nicht immer wieder zeigen, dass ich bin, dass es wert ist, mich zu kennen irgendwie, also dass ich gut genug für sie bin. Ich müsste doch mal ganz von vorne anfangen und mich bewähren, schockt mich im ersten Moment, und dann sage ich lieber nein, dann lieber meine Freunde und meine Welt und das sichere Ende als gesund und auf immer und ewig oder so.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Im Prinzip schon, ja. Also nicht wirklich ein Leben. Ich glaube ja an die Unsterblichkeit der Seele. Ich glaube ja, dass meine Seele sich dann irgendwann wieder einen neuen Körper aussucht, wenn der geboren wird, und ich dann in diesem neuen Körper ein neues Leben lebe. Und zwar völlig egal, ob das jetzt chronologisch nach meinem Tod passiert oder dahinter. Also dass ich theoretisch auch in eine frühere Persönlichkeit reinkarniert werden könnte. Also ich stelle mir das schwieriger vor oder seltener. Also logisch wäre, dass ich jetzt, weiß ich, wenn jetzt an dem Tag, an dem ich sterbe, irgendwo auf der Welt ein Kind geboren wird, dass meine Seele dann sagt, hey, Partytime, ich ruhe mich gar nicht aus, ich nehme direkt die nächste Runde und wieder aufs Karussell steigt.
Da bist du vielleicht doch ganz auch Rheinländerin, ne? Denen wird ja immer vorgeworfen, sie sind so oberflächlich und gehen mit den Dingen so lustig anscheinend um, was ja gar nicht stimmt, sondern sie nehmen auch schwere Dinge einfach leicht. Ich glaube, Rheinländer haben so dieses Vermögen, ne, mit dem Leben, was das Leben einem bietet, auch an schwierigen Dingen, doch eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen und überhaupt umzugehen und damit weiterzuleben.
Ja, vielleicht doch sowas wie Resilienz. Und manchmal wird es übertrieben, weil der Rheinländer neigt ja auch zur Übertreibung, eine Überdrive. Aber es ist ganz schrecklich, wenn ich versuche, rheinisch zu reden. Für meine Mutter klingt das immer sehr echt, aber für alle anderen eher etwas.
Ich kann es auch nicht, also, wirklich. Ich tue nur so.
Ich kann außer Hochdeutsch sowieso nicht. Trotz alledem denke ich, ja, du hast recht. Also diese Resilienz, dieses auch Weitermachen, vielleicht gar nicht noch nicht mal sichtbar hinfallen, aber tief im Innersten verletzt sein und auch diese Hilfe untereinander, füreinander da sein, das ist vielleicht manchmal ein bisschen unverbindlich. Trotz alledem ist am Ende derjenige reicher, der die Hilfe gibt und der die Hilfe empfängt auch. Und das, glaube ich, ist so ein rheinisches Ding. Wir machen da kein großes Ding draus. Das machen wir halt einfach.
Wirst du denn dieses Jahr Karneval feiern?
Vermutlich nicht, weil in Hessen gibt es dann, also die Hessen feiern irgendwie Fasenacht oder so oder Fasching. Ich weiß gar nicht, wo wir sind und was wir für Pläne haben an Kasenkarneval jetzt noch. Deswegen, wahrscheinlich bleiben wir zu Hause.
Oh, aber die nächste Verkleidungsaktion oder Kostümparty, die ist geplant.
Ich würde gerne noch mal ein Krimi-Dinner machen.
Okay.
Also das ist eigentlich meistens recht gut und recht schnell organisiert. Und dann gibt es da noch mal ein Krimi-Dinner. Es steht noch auf jeden Fall noch mal 20er Jahre aus und ich würde unglaublich gerne mal 60er machen.
Und dann ziehst du was an?
Ja, ich am liebsten natürlich so ein Prielblumenkleidchen. Ne? So, so diese kurzen. Ich hatte als Kind ein Frottee-Kleid, das war dunkelblau mit Prielblumen. Keine Ärmel, runder Halsausschnitt und so bis über den Po.
Ja, so waren wir.
Nur die Männer ärgern, also die wehren sich im Moment noch ein bisschen.
Ach, die 60er Jahre waren super. Polyesterhemden eben, große Blumen, Schlaghose.
Super, genau. Dann verabschieden wir uns, wie sich das für einen Rheinländer gehört. Rembach, Alaaf.
Alaaf.
A Hoon's Journey. Meine Reise mit dem Krebs. Der Podcast von Anke Udelhofen.